Das Thema meiner Predigt lautet heute: Ich vertraue dir. Ich möchte erstmal zwei, drei Sprüche mit euch durchdenken. Vertrauen ist das Gefühl, einem Menschen sogar dann zu glauben zu können, wenn man weiß, dass man an seiner Stelle lügen würde. Ja? Wenn man so also das Gefühl hat, das ist jetzt so eine heikle Situation, dass ich lügen müsste, und der neben mir, der sagt die Wahrheit, und wenn der jetzt die Wahrheit sagt, dann werde ich ihm vertrauen, weil in so einer Situation dann die Wahrheit zu sagen, das ist schon stark. Oder die Strafe des Lügners ist nicht, dass man ihm nicht mehr glaubt, sondern dass er selbst niemand mehr glauben kann. So nach dem Motto, ja, wenn ich die Leute anlüge, werden mich die anderen ja auch anlügen. Also wem kann ich schon vertrauen, wenn ich sogar schon lüge? Und der letzte Gedanke, wer nicht genügend vertraut, wird kein Vertrauen finden. Das heißt also, ich muss investieren. Ich muss zuerst vertrauen, damit ich auch woanders Vertrauen finden kann. Hier ein etwas lustiges Bild, was mit Vertrauen zu tun hat. Eine Katze mit ganz vielen Mäusen. Ich weiß nicht, was mit der Katze ist, aber das scheint ein echtes Bild zu sein. Und das sind so die Bilder, an die kann ich mich auch erinnern, wenn man die Kinder so richtig hochgeschmissen hat und die man sagt, höher, weiter, macht mehr, Papa. Als ich die Geschichte gehört habe, habe ich gesagt, es passt. Und auch das Gebet von Koffi sagt, es passt, Gott führt uns zusammen. Das ist Vertrauen. Papa ist der Größte, der Stärkste. Der kann alles, und irgendwann bröckelt dieses Vertrauen, weil er doch nicht alles kann. Ich habe das mal gefunden, verschiedene Gedanken zu den einzelnen Buchstaben des Wortes Vertrauen. Da ist die Verbundenheit, da ist die Ehrlichkeit, da ist die Resonanz, da sind die Tugenden oder die Talente, der Antrieb. Das Urvertrauen, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, dass man Erfolge erlauben kann. Das ist interessant, was man mit dem Wort Vertrauen alles machen kann und was wir so mit dem Wort Vertrauen verbinden. Wem vertraust du denn? Das ist eine echte Frage mit der Bitte um echte Antworten. Wem vertraust du?
Jesus.
Die biblische Antwort. Und wem vertraust du noch? Mehr nicht?
Dem Partner,
dem Ehemann.
Aber immer mit dem Wissen, dass es Menschen.
Okay, mit Einschränkung.
Das ist gut meinen, aber nicht immer gut machen kann.
Denn wie der erste Spruch, wenn ich in dieser Situation lügen würde. Und was sind so Kriterien für Vertrauen? Was gibt es für Kriterien, die uns wichtig sind?
Ehrlichkeit.
Ehrlichkeit?
Positive Erfahrungen.
Ja, so Erfahrungen, die man schon in der Vergangenheit mit jemandem gemacht hat. Ja? Für mich ist Treue ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, Ehrlichkeit natürlich auch. Und ich frage mal so ein bisschen provokant, hat Gott dich schon mal angelogen? Also mich hat Gott noch nicht angelogen. Er hat zwar nicht alle meine Wünsche erfüllt, aber es hat er auch nicht versprochen. Gott ist treu. Ich habe vorhin diesen Spruch gehabt, wer nicht genügend vertraut, wird kein Vertrauen finden. Das heißt also, dass wir Vertrauen investieren müssen. Und ich erlebe auch, dass Gott Vertrauen in uns investiert. Ich vertraue dir, kann auch heißen, Gott vertraut mir. Das ist eine Aussage Gottes zu uns. Das ist der erste Gedanke. Gott sagt, ich vertraue dir. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich bin dir treu wie am ersten Tag. Dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die vielleicht bekannt ist, aber trotzdem schön. Johnny Longo, das ist eine Geschichte aus dem Pazifik, aus dem schönen, mit den schönen Inseln, deswegen wollte ich euch ein bisschen mitnehmen. Johnny Longo, das ist ein wohlhabender Junggeselle. Er verliebte sich in ein unscheinbares Mädchen aus der Nachbarinsel. Sarita ist ihr Name. Sie ist eher unscheinbar. Mager, knochig. Sie läuft mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf durch die Gegend. Saritas Vater hoffte, einen Brautpreis für sie zu bekommen, aber insgeheim hat er nicht wirklich geglaubt, dass er sagt, dass er was bekommt. Auf der Insel ist es Sitte, dass man den Brautpreis in Kühen bezahlt. Und für eine gute Ehefrau kriegt man so vielleicht 5 Kühe. Das ist ein guter Preis. Als es Zeit war, dass der Johnny zu dem Vater ging, hat der Vater sich so im Vorfeld überlegt, ich werde 3 verlangen, auf 2 beharren, und wenn er sie für eine nimmt, soll er sie kriegen. Das war so seine Taktik. Und der Johnny war bekannt für sein kaufmännisches Geschick, dass er ein sehr zäher Verhandlungspartner ist. Und als er dann zu dem Vater kam, sagte er, Vater von Sarita, ich biete dir 8 Kühe für deine Tochter. Kannst du haben. Sofort kam es zu der Hochzeit, keine Verhandlung. Und auf den beiden Inseln erzählte man sich, der Schwiegervater hat den Johnny übers Ohr gehauen. Der Johnny hat sein Handlungsgeschick verloren. Wie kann man für so eine Frau 8 Kühe bezahlen? Eines Tages bekam Johnny Besuch von einem westlichen Gast. Er hatte Sarita noch nie gesehen. Und Johnny stellte ihm die Frage, sie waren ja auch auf den anderen Inseln, was erzählt man so über mich? Zögernd erzählte der Gast, man sagt, sie hätten 8 Kühe für ihre Braut bezahlt. Viel zu viel. Man fragt sich, warum? In diesem Moment betrat eine wunderschöne Frau das Zimmer. Sie brachte Blumen und Getränke für den Gast und ging dann wieder lächelnd hinaus. Der Gast hatte noch nie in seinem Leben so eine schöne Frau gesehen. Die geraden Schultern, das energische Kind, die funkelnden Augen, ein gesundes Selbstbewusstsein. Johnny sagte ganz stolz, das ist meine Frau Sarita. Aber, protestierte der Besucher, die ist ja wunderschön. Die Leute haben erzählt, dass sie eher unansehnlich ist und dass man sie übers Ohr gehauen hat. Meinen Sie, sie ist nicht 8 Kühe wert? Doch, 8 Kühe. Aber wie ist es möglich, dass sie sich verändert hat? Johnny wurde ernst. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was es für eine Frau bedeuten muss, zu wissen, dass ihr Mann für sie den billigsten Preis bezahlt hat? Wenn die Frauen dann später untereinander, miteinander reden und sich gegenseitig übertrumpfen suchen, wie viel ihre Männer für sie bezahlt haben, und die eine sagt 3 und die andere sagt 5 und die andere sagt 6, und wenn sie dann sagen müssten, eine Kuh hat mein Mann für mich bezahlt. Das hätte ich meiner Frau nie zugemutet. Ich wollte, dass Sarita glücklich ist. Es gibt vieles, was eine Frau verändern kann. Solange sie auf ihrer Insel lebte, hat sie sich selbst nicht für wertvoll gehalten. Aber jetzt weiß sie, dass sie mehr wert ist als irgendeine andere Frau. So konnte sie wunderschön werden. Als meine Mutter neulich Geburtstag hatte, habe ich gesagt, wann feierst du? Was machst du? Und sie wohnt ja in Hagen, sind ungefähr 120 Kilometer von mir entfernt, sagte, du brauchst nicht zu kommen. Ich sage, Mama, wann feierst du? Ich möchte kommen. Nein, das ist nicht. Ich sage, in Klammern, das bin ich nicht wert. Ich bin natürlich trotzdem gefahren, habe sie glücklich gemacht. Es war ein wunderschöner Nachmittag. was sind wir wert? Sind wir auch 8 Kühe wert? Jesus hat einen Liebhaberpreis für uns bezahlt. Genauso wie dieser Mann für seine Frau einen Liebhaberpreis bezahlt hat. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott bezahlt für uns den höchsten Preis und wir sind es wert. Gott liebt uns so sehr, dass er bereit ist, den allerhöchsten Preis für uns zu bezahlen. Als Jesus auf diese Erde kommt und im Garten Gethsemane noch einmal über das Ganze nachdenkt, was das jetzt so mit sich bringt, und Jesus ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist es irgendwie möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus sagt hier unterm Strich: Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Gibt es noch einen Plan B? Ich will nicht diesen Weg gehen, aber wenn es nicht geht, dann machen wir das so. Aber können wir noch mal ein bisschen verhandeln? Gibt es noch eine Möglichkeit? Einer, der vielleicht nicht so schmerzvoll ist? Kurze Zeit später geht er ein zweites Mal, betet wieder und sagt: Mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Hier ist eine Veränderung. Er sagt: Okay, wenn es keinen anderen Weg gibt, dann machen wir das genauso. Dann sterbe ich für die Gemeinde Greifenbruch. Jesus und Gott sagen: Ich vertraue dir. Sie geben uns Vertrauensvorschuss. Das ist eine grundsätzliche und unzerrückbare Entscheidung. Und das ist auch eine Entscheidung, die Gott schon längst umgesetzt hat. Und das ist auch eine Entscheidung, von der wir heute noch profitieren. Also geht es hier sowohl um die Zukunft, um die Vergangenheit, als auch um die Gegenwart. So ist Gottes Entscheidung, wenn er dir und mir vertraut. Ein zweiter Gedanke ist, wenn der Mensch sagt: Ich vertraue dir. Wenn man verliebt ist, dann vertraut man sich zu 200%. Geht ja eigentlich gar nicht, wenn man kann nur zu 100% vertrauen. Man kann nicht mehr geben als alles. Alles ist 100%. Aber wenn man verliebt ist, gibt man 200 und auch 300%. So ist das. Das ist auch schön. Ich möchte euch von einem Gespräch zwischen einem Mann und einer Frau vor der Hochzeit was lesen. Er sagt: Na endlich, ich habe schon so lange auf dich gewartet. Sie: Möchtest du, dass ich gehe? Nein, wie kommst du darauf? Schon die Vorstellung ist schrecklich für mich. Sie: Liebst du mich? Natürlich, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Er: Hast du mich jemals betrogen? Nein, niemals. Warum fragst du das? Sie: Willst du mich küssen? Ja, jedes Mal, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Würdest du mich jemals schlagen? Bist du wahnsinnig? Du weißt doch, wie ich bin. Kann ich dir voll vertrauen? Ja. Und sie: Mein Schatz. 200%. Wenn man verliebt ist, denkt man so, lebt man so. Das gleiche Gespräch nach 7 Jahren. Mein Schatz. Ja? Kann ich dir voll vertrauen? Bist du wahnsinnig? Du weißt doch, wie ich bin. Würdest du mich jemals schlagen? Ja, jedes Mal, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Willst du mich küssen? Nein, niemals. Warum fragst du das? Hast du mich jemals betrogen? Natürlich. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Liebst du mich? Nein. Wie kommst du darauf? Schon die Vorstellung ist schrecklich für mich. Möchtest du, dass ich gehe? Na endlich. Ich habe schon so lange darauf gewartet. Ist das so mit dem Vertrauen? Erst 200% und man kann es gar nicht erwarten, nachdem man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, nach 7 Jahre Ehe, wenn die Realität, wenn die Macken alle zum Vorschein kommen, dann ist es eine andere Realität. So funktioniert manchmal auch die Beziehung, die Ehen in unserer Gesellschaft. Vielleicht auch bei uns. Man sagt, dass das Urvertrauen des Menschen, wir sind hier noch beim Vertrauen des Menschen, im ersten Lebensjahr sich entwickelt. Und dafür ist es wichtig, dass Zuwendung, Versorgung, dass man sich angenommen fühlt. Und zwar durch die Qualität der Zuwendung. Kinder brauchen Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Zärtlichkeit. Ein Kind muss das jeden Tag spüren. Es muss sich angenommen fühlen. Dann durch die Quantität. Es reicht nicht, wenn man das nur einmal am Tag macht oder einmal die Woche, sondern den ganzen Tag streicheln, liebevoll, stillen, da sein, in den Arm nehmen. Und dann durch Regelmäßigkeit und Stetigkeit. Also immer wieder. So geschieht dieses Grundvertrauen bei den Menschen. So entwickelt sich das. Das gibt Sicherheit, das gibt Selbstbewusstsein, das gibt Selbstvertrauen und auch Vertrauen zu anderen Menschen. Man muss wissen, wo man hingehört. Weißt du, wo du hingehörst? Wenn ich gerade gesagt habe, das wird im ersten Jahr in der Geburtsstunde entwickelt sich das alles, dann möchte ich gerne von einer historischen Geburtsstunde mit euch sprechen. Ich möchte gerne von der Geburtsstunde von Volk Israel mit euch sprechen. Wer mitlesen möchte, es steht in 2. Mose 6, die Verse 2 bis 8. Gott sprach noch einmal zu Mose: Ich bin der Herr, euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob bin ich als der allmächtige Gott erschienen, aber meinen Namen, der Herr, beziehungsweise Jahwe, habe ich mich ihnen noch nicht offenbart. Ich habe mit ihnen meinen Bund geschlossen und versprochen, ihnen das Land Kanaan zu geben, in dem sie als Fremde gelebt haben. Nun habe ich gehört, wie die Israeliten als Sklaven der Ägypter stöhnen. Ich habe meinen Bund mit ihnen gedacht. Darum richte den Israeliten aus: Ich bin der Herr. Ich will euch von eurer schweren Arbeit erlösen und euch von der Unterdrückung durch die Ägypter befreien. Mit starker Hand werde ich die Ägypter strafen und mein Urteil an ihnen vollstrecken. Euch aber werde ich retten. Ich nehme euch als mein Volk an. Und ich will euer Gott sein. Ja, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei Ägyptens befreit hat. Ich bringe euch in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Ich will es euch für immer schenken, denn ich bin der Herr. Das ist die Geburtsstunde. Das ist bei der Berufung des Mose, wo er sagt, was er mit ihm vorhat, dass er zum Volk gehen soll, dass er sie aus Ägypten führen soll. Und Gott gibt hier seinen Auftrag. Er sagt in Vers 7, ich nehme euch als mein Volk an und ich will euer Gott sein. Annahme, haben wir vorhin gesagt, ist ein ganz wichtiges Element, was Vertrauen bewirkt. Und Gott nimmt das Volk als sein Volk an. Er sagt, ich will euer Gott sein. Ich möchte Beziehung zu euch haben. Und nicht nur einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, sondern jeden Tag. Zu jeder Zeit. Und nicht nur morgens und abends, sondern den ganzen Tag. Er sagt, ich will mich um euch kümmern. Ich will mich für euch einsetzen. Ich möchte für euch sorgen. Und aus der Geschichte Israels wissen wir auch, dass Gott das in die Tat umgesetzt hat. Er hat sich für sie eingesetzt, er hat sich für sie gekümmert, er hat sich um sie gesorgt. Das Volk Israel weiß, wo es hingehört. Es gehört zu Gott. Kennen wir auch solche Situationen, wie das Volk Israel, das zu Gott geschrien hat? Es hat gelitten, es hatte Sorge, es wusste nicht, wie es weitergeht. Wenn wir Arbeiten in der Schule schreiben, wenn wir das Gefühl haben, wir gehen Beziehungen kaputt, untereinander, mit dem Ehepartner, wenn die Arbeitslosigkeit droht, Einsamkeit, Heimatlosigkeit, wenn man auf einmal nicht mehr weiß, wo man hingehört. Und Gott sagt in dieser Verheißung, ich bin da, ich bin für dich da, ich kümmere mich um dich. Das gibt doch Vertrauen, wenn der große Gott alles für dich gibt. Siebzehnmal kommt in diesen paar Versen das Wort Ich vor. Je nach Übersetzung sind es auch 18 oder 19 oder nur 13 Mal. Aber in dieser Übersetzung sind es 17 Mal. Gott stellt sich hier vor. Und wir erfahren auch von seinem Programm. Gott steht hier im Mittelpunkt. Und Gott sagt, ich kümmere mich um dich. Vertrau mir doch bitte. Und in Vers 3 heißt es, mit meinem Namen der Herr oder Luther übersetzt, Jahwe habe ich mich noch nicht offenbart. Jahwe, das ist der ganz persönliche Gott. Das ist ein Beziehungssatz. Ich bin tatsächlich der, der für euch da ist, der jederzeit bereit ist, euch zu helfen und einzugreifen. Ich bin da. In einer Notsituation und jemand sagt, ich bin da, hab keine Angst, das tut doch gut. Und wenn das auch noch jemand ist, der mächtig ist, der groß ist, der alles kann, der auch Wunder, das tut doch gut. Und Israel hat das erlebt. Ein Wunder nach dem anderen. 10 Plagen am Roten Meer und. Die Versorgung jeden Tag. Gott sagt, ich kümmere mich, habt keine Angst. In der Geburtsstunde des Volkes Israel wirbt er für diese Beziehung. Und er sagt, ich heiße Jahwe. Er stellt sich mit seinem Vornamen vor. Wir kennen diese Situation, wenn man nicht weiß, wie man jemanden ansprechen soll, dann eiert man drumherum. Ich hatte das am Anfang, als ich mit Corla zusammen war und wir uns dann verlobt haben, mit meinem Schwiegervater, der heißt Günther, aber er ist nicht der Mensch, den ich Günther nennen würde. Ich duze alle und nenne, aber das war so, es ist so eine Respektperson für mich. Und Günther passte nicht, aber Bruder Peper wollte ich auch nicht sagen. Also habe ich nichts gesagt. Ganz doofe Situation. Bis wir dann irgendwann mal drüber gesprochen haben und nach der Verlobung ich mich auf Vati oder Papa geeinigt habe. Das war so dann mein Weg. Und seitdem ist es auch viel einfacher, mit ihm zu reden. Wir haben eine sehr gute Beziehung. Wir verstehen uns gut. Aber dieser Anfang, wo ich nicht wusste, wie ich ihn ansprechen soll, war ganz komisch. Ich habe es vermieden. Und Gott sagt hier, ich heiße Jahwe. Sprecht mich mit meinem Namen an. Und das tut gut, wenn man weiß, wie man jemanden ansprechen soll. Gott sagt hier ganz klar, ich möchte, dass du mir vertraust, deswegen stelle ich mich vor und sage dir, wer ich bin und was ich mit dir vorhabe. Es gibt keine Geheimnisse. Schließen möchte ich mit einem Gedanken von Sabrina Rötlingshofer. Dieses Gedicht habe ich im Internet gefunden. Sie schreibt einige Gedichte und da steckt was drin, hinter. Ich vertraue dir, auch wenn es manchmal schwer fällt. Ich vertraue dir mit Herz und Sinn. Ich vertraue dir mit allem, was ich bin. Lege Sorgen und Fragen vor dich. Ich vertraue dir. Mein Vater, ich brauche dich. Ich brauche dich so sehr und erkenne es immer mehr. Mein Vater, Ich suche dich. Ich sehne mich nach dir. Begegne mir jetzt und hier. All meine Ängste und Sorgen lege ich vor dich hin. Ich ergreife die Hand, die du mir immer entgegenstreckst. Ich berge mich in deinen Arm, bin mir sicher, du lässt mich nicht los. So viel von deinem Wesen habe ich noch nicht erkannt. So viel von deinem Herzen habe ich noch nicht schlagen hören. So viele deiner Wege verstehe ich noch nicht. Doch du bringst mich ans Ziel. Ich möchte uns ermutigen, dass wir, nachdem Gott so viel Vertrauen in uns investiert hat, dass wir ihm auch vertrauen. Und nicht nur, wenn es uns gut geht, sondern auch, wenn es uns schlecht geht. Wenn wir verzweifelt sind, wenn wir nicht wissen, was die nächsten Tage, die nächsten Wochen so mit sich bringen. Das eine ist die Krankheit, das andere ist die Existenz, das andere sind die Beziehungen. Kofi hat im Gebet gesagt, am Ende wird alles gut. Am Ende wird alles gut. Ein englischer Schriftsteller hat den Satz auch gesagt, Oscar Wilde, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht zu Ende. Hört sich lustig an, aber da steckt ganz viel drin. Und das hat auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Wenn dieser Gott, der so viel für mich tut, so treu ist und so viel investiert, sich persönlich vorstellt, dann möchte ich einfach mit ihm gehen und ihn auch bezeugen und mit ihm leben. Amen.